zweiten Advent und ich darf Predigt haben. Und ich muss gerade am Anfang zugeben, es ist mir selten noch so schwer gefallen, eine Predigt zu schreiben, die vorzubereiten, wie bei dieser heute. Irgendwie bin ich lustlos gewesen, ideenlos. Ja, einfach nicht in Fahrt gekommen. Es hat nicht so Wellen vorwärts gehen. Und ich glaube, es hat darum, also liegt daran, dass ich mich schwer tue, mich beim Advent immer wieder aufs Wesentliche zu fokussieren. Es fällt mir schwer. Es ist ein bisschen wie, wenn du daheim bist und ganz ein schönes Musikstück möchtest hören. Du sitzt hin, schaltest das Stück an und dann gehen so die ersten paar Takte los. Dann kommt dein Ehepartner, möchte ein Gespräch mit dir anfangen. Dann kommen deine Kinder oder deine Grosskinder, die gehen einander aufs Dach und schreien rum. Das Musikstück ist nicht schlecht. Das ist immer noch wunderschön. Aber es mangelt in dem Moment ein bisschen an deiner Konzentration, oder? Und irgendwie so ist das zustande gekommen. Irgendwie bin ich von dem ganzen Weihnachtsrummel abgelenkt. Es geht doch um Jesus, denke ich. Um Jesus geht's. Und dann ist der nächste Gedanke, und was schenke ich mir im Göttibuch? Es ist verrückt. Und das ist erst die Spitze vom Eisberg. Das ist erst so die Ablenkung, wo wir sehen, wo wir mitbekommen. Ein Eisberg ist nur der kleinste Teil oben am Wasser. Es gibt noch, der grosse Teil ist unten dran, wo wir nicht sehen. Und so ist es an Weihnachten auch. Es gibt nicht nur die sichtbare Welt, es gibt auch die unsichtbare Welt. Und denkt ja nicht, der Teufel hat Freude, dass wir Jahr für Jahr auf die Idee kommen, Weihnachten zu feiern. Der freut doch das nicht, dass Gott der Sohn auf die Welt gekommen ist. Das ist ein Ärgernis für ihn. Der hat doch keine Freude, dass der Jesus seinen Versuchungen widerstanden ist. Der hat keine Freude, dass, wo er dann endlich am Kreuz gehabt hat und umgebracht hat, dass der den Tod besiegt hat und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Nein, der hat keine Freude an dem Fest. Und der Teufel weiss auch schon, dass der Tag wird kommen, wo Jesus ihn wird besiegen. Und das trägt auch nicht zu seiner Freude bei. Ja, als ich mir eben so am Vorbereiten war von dieser Predigt, bin ich mir ganz neu bewusst geworden, Weihnachten ist etwas umkämpft. Und vielleicht ist es viel umkämpfter, dass wir uns eingestehen oder bewusst sind. Wir versuchen ja immer, ein möglichst romantisches Bild von Weihnachten zu haben. Aber es ist auch die Jahreszeit, wo es am meisten Selbstmord gibt. Es ist auch die Jahreszeit, wo Menschen traurig werden, weil sie sich alleine fühlen. Es ist die Jahreszeit, wo alte Wunden aufbrechen tun, wo es Depressionen geben kann. So romantisch ist es eben nicht nur. Und etwas von diesen Kämpfen, die ich hier jetzt beschrieben habe, so einer tobt vielleicht auch in deinem Herz. Ich meine, es geht ja noch weiter mit Kämpfen. Jedes Jahr fährt die Diskussion in der Familie wieder neu an. Wann feiern wir? Auf dieser Seite und auf dieser Seite. Und vielleicht gibt es noch eine dritte und eine vierte Partei und alles wird komplizierter. Und wenn wir dann endlich mal draussen haben, wo die Daten sind, dann geht es los mit, kommen ihr zu uns? Müssen wir zu euch? Oder vielleicht ist es umgekehrt. Und selbst wenn das irgendeinmal dann mal ausgekehrt ist, was koche ich? Fondue Chinoise oder Rollschinkli? Hauptsache Fleisch, hey, das wisst ihr. Oder Geschenkli? Schenken wir allen anderen etwas? Tun wir Lösli ziehen? Gibt es nur noch den Kindern etwas? Lassen wir die ganz hinter uns? Es ist schon ein bisschen ermüdend, oder? Jedes Jahr die gleichen Diskussionen. Also ich verstehe all die, die sagen, irgendwie ist mir die Freude an Weihnachten verloren gegangen. Ich verstehe das. Wir müssen echt gut aufpassen, dass wir bei Weihnachten nicht den Blick aufs Wesentliche verlieren tun. Worauf können wir uns an Weihnachten wirklich freuen? Das ist so die Frage, der wollte ich heute am Morgen nachgehen. Worauf können wir uns wirklich freuen? Und ich habe eine gute Antwort gefunden in der Bibel. Und zwar im Buch Jesaja, Kapitel 11, dort die ersten 5 Verse. Und ich möchte euch die mal vorlesen, was dort steht. Und ich habe extra die schöne Bibel parat gemacht, dass ich aus der Bibel vorlesen könnte. Und da habe ich gemerkt, das ist eine ganz andere Auflage, als ich hier schon auf PowerPoint gemacht habe. Jetzt lese ich es so vor, dass es der gleiche Text ist. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf. Ich kann hier noch rasch machen, dass er auch mitlesen kann. Entschuldigung. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Es ist vielleicht noch nicht der klassische Weihnachtstext für euch, den ihr so erwarten würdet. Aber es ist ein guter Text. Und es ist ein bisschen ein Text wie so eine Orange. Wer von euch isst gerne Orangen? Hebt mal die Hand hoch und schaut ein bisschen um. Behaltet sie noch oben. Schaut ein bisschen um, wer hier alles gerne Orangen isst. Sehr gut. Jetzt dürft ihr wieder abnehmen. Und jetzt kommt noch die Kontrollfrage. Wer tut denn gerne alles Orangen schälen? Jetzt könnt ihr auch noch einmal rumschauen. Das sind weniger. He? Danke vielmals fürs Mitmachen. Und mit dem Text ist es auch so. Der Text schmeckt super fein. Wie so eine Orange. Aber es ist ein bisschen Krampf, den Text zu schälen, bis man dazu kommt. Und darum passt das Bild von Orangen ganz gut. Und ich gehe Vers für Vers jetzt zu dem Text mit euch. Es sind ja nur 5 Verse. Und so, glaube ich, bringen wir die Schale weg und entdecken, wie fein der da wirklich der Inhalt ist. Und ich fange natürlich an bei Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Fangen wir an beim Stumpf Isais. Israel wird mit einem Baumstumpf verglichen. Und ein Baumstumpf ist ein Baum ohne Stamm, ohne Äste, ohne Krone, ohne Leben. Also nicht wirklich der schönste Baum, oder? Ja, und dem wird Israel verglichen. Das mächtige Israel ist Geschichte. Jetzt ist es nur noch ein Baumstumpf. Am grössten war Israel unter dem König Salomo. Da hat es am meisten Ausdehnung landesmässig gehabt, hat am meisten Reichtümer gehabt, ist vielleicht auch von der Kultur her am höchst entwickelsten gewesen zu dieser Zeit. Das war so der Höhepunkt gewesen. Aber danach sind sich die 12 Stämme von Israel nicht einig geworden, wer der nächste König soll werden. Und es hat sich getrennt in ein Nord- und in ein Südreich. Also das war schon ein erster Akt von Zerfall von diesem Reich gewesen. Der Baum ist eingegangen. Und nach hat Gott zugelassen, dass Israel von fremden Königen, von fremden Mächten erobert worden ist. Bis am Schluss alle Juden in Gefangenschaft gewesen sind und Israel eigentlich kein Land mehr gehabt hat. Israel hat es in dem Sinn nicht mehr gegeben. Ein Baumstumpf. Und spannend ist ja, dass der Jesaja hier vom Stumpf Isais redet. Er redet nicht vom Stumpf Israels. Er redet vom Stumpf Isais. Der Isai, der ist der Vater vom David, vom König David. Und auf den geht er zurück. Und er redet somit nicht einfach nur vom Land, vom Besitz. Er redet auch direkt von der Königslinie. Auf die zielt er hier ab, wenn er das so schreiben tut. Und Gott ist gross, weil Jesaja prophezeit da, aus dem Stumpf wird ein Zweig hervorgehen und ein Schössling wird aus den Wurzeln sprießen. Der Jesaja macht da den Juden in Gefangenschaft Mut. Es ist noch nicht alles verloren. Und ich glaube, den Mut haben sie gut brauchen können. Weil das war sicher ein sehr schwieriger Moment gewesen. gefangen sein, in einem fremden Ort, zu wissen darum, dass die Heimat besetzt ist, verloren ist. Wie gut, dass es da so ein Mutwort gibt. Aber es lohnt sich auch, darauf zu schauen, wie fein das der Text ist. Das, was der Jesaja da prophezeien tut, das wird nicht wie eine Bombe einschlagen. Das macht nicht BAM und es steht ein neuer grosser Baum da. Es steht etwas Zartes, etwas Feines wird daraus wachsen. Gewaltig wird schon mal werden. Aber es fängt im Feinen an. Und das hebräische Wort für Schössling, das da vorkommt, das finden wir im Neuen Testament auch im Zusammenhang mit dem Begriff Nazarener. Ganz spannend. Da im Vers 1 gibt es erst mal schon eine feine Verlinkung. Hier ins Neue Testament und zu Jesus. So tief müssen wir aber eigentlich im Vers 1 gar noch nicht graben. Wir können einfach den Vers 2 anschauen. Und ich glaube, dann entdecken wir Jesus da auch. Vers 2 heißt: Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Auf dem Sprössling wird also der Geist vom Herrn ruhen. So ist es prophezeit. Und wir alle wissen, dass, wo Jesus dann vom Johannes getauft worden ist, tatsächlich der Geist in Form von wie einer Taube auf Jesus gekommen ist und der Geist nachher auf Jesus geruht hat. Spannend finde ich eigentlich, dass Jesaja da nicht einfach nur von einem Geist Gottes redet. Zuerst schon. Der Geist des Herrn, das ist Ruach, das Wort, das schon bei der Schöpfung dabei war, Gottes Geist, ist da gemeint. Und mit Ruach ist der Träger von der ganzen Fülle von allen göttlichen Kräften gemeint. Ruach würde eigentlich die ganze Fülle schon enthalten. Und doch geht es dann noch weiter. Es kommen noch eine Streubärchen von weiteren Geistern, wenn man so will, dazu. Das erste Paar, ich habe hier eine Tabelle gemacht. Geist des Herrn, Ruach. Die ganze Fülle von göttlichen Kräften. Und dann kommt das erste Paar dazu. Der Geist von der Weisheit und der Geist vom Verstand. Und spannend ist, dass das wie drei Lebensbereiche sind, die drei Pärchen. Die ersten zwei, die zielen auf das intellektuelle Leben. Also es gibt noch eine besondere Zurüstung für das intellektuelle Leben mit dem Geist von der Weisheit und vom Verstand. Das zweite Pärchen ist Geist vom Rat und Geist von der Kraft, wo ganz klar aufs praktische Leben den Zielen tut, wo Jesus auch Leben tut, natürlich. Und das dritte Pärchen, Geist von der Erkenntnis, Geist der Furcht des Herrn, da geht es ums Verhältnis zu Gott. Ganz besonders. Dass das Verhältnis untrübt und auch speziell gut kann sein. Und zusammen, wenn wir das jetzt zusammenzählen würden, das ist noch spannend, kommen wir wie auf 7 Geister. Und die Zahl 7, die drückt natürlich etwas aus. Die drückt aus, dass es vollkommen ist, dass es göttlich ist, dass es nicht besser sein könnte. Es ist wirklich die Rede vom vollkommenen Sohn Gottes. Gehen wir weiter zu Vers 3 und 4, die habe ich zusammengenommen. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht nach dem Augenschein richten, noch nach dem Hörensagen Recht sprechen, sondern er wird die Armen mit Gerechtigkeit richten und den Elenden im Land ein unparteiisches Urteil sprechen. Er wird die Erde mit dem Stab seines Mundes schlagen und den Gesetzlosen mit dem Hauch seiner Lippen töten. Wenn da von Furcht vor dem Herrn die Rede ist, dann steht das für eine innere Haltung. Es meint, dass ich gehorsam gegenüber von Gott und seinen Gebot bin. Dann habe ich Furcht vor dem Herrn. Und dass ich es aber auch ernst nehme, dass er sagt, und ich werde die bestrafen, die meine Gebote übertreten. Das mache ich, wenn ich Furcht vor dem Herrn habe. Und dann heisst es aber, er wird Wohlgefallen haben, denen, die Furcht vor dem Herrn haben. Und das Wort Wohlgefallen, das könnte man eigentlich auch mit Wohlduft übersetzen. Im Hebräischen ist das noch oft möglich, dass ein Wort so in verschiedene Richtungen geht. Und das finde ich einen spannenden Gedanken, mit Wohlduft zu übersetzen. Unsere Furcht vor dem Herrn ist für Jesus ein Wohlduft. Wunderschönes Bild. Wenn wir unseren Gott auch fürchten, also Furcht, Ehrfurcht von dort her, dann ist das ein Wohlduft für Jesus. Und dann geht es um Gerechtigkeit. Auf jeden Fall wird Jesus nicht nach dem richten, was seine Augen sehen oder seine Ohren hören, sondern er wird ein gerechter Richter sein. Ein gerechter. Und es ist noch so hervorgehoben, selbst der Arme wird ein gerechter Richter sein. Die Armen, die sich nach heutigem Bildnis keinen Anwalt können leisten können. Die sich nicht können mit Reichtum Einfluss erkaufen können. Die werden trotzdem ein gerechtes Urteil bekommen. Ganz anders wird es aber im Gesetzlosen. Das ist noch spannend. Das ist von Einzahl geredet in dem Text, auch im Hebräischen. Es heisst, der Gesetzlose Einzahl, dem wird es ganz anders gehen. Und ich habe mir dann überlegt, ja, es gibt wahrscheinlich nicht nur einen Gesetzlosen auf dieser Welt. Das wäre zwar wunderschön, es wäre so, aber realistisch gesehen wird es mehr als einen geben. Wer ist denn da gemeint? Und wahrscheinlich greift Jesaja da bereits auf Offenbarung 13. Also das ist doch ein, zwei Bücher übersprungen. Führen. Und dort ist erwähnt ein Tier, das wird aus dem Meer kommen. Und das Tier ist wie ein Abbild von Satan. So wie Jesus das Abbild Gottes ist, wird das Tier Abbild von Satan sein. Und das ist der, der ungerecht ist. Der Gesetzlose. Und da in Jesaja 11 steht auch schon, mit welcher Vollmacht Jesus den einmal wird besiegen. Mit dem Hauch seiner Lippen. So vollmächtig wird Jesus dann mit dem Tier umgehen. Ja, wenn wir das überlegen, geht auf Offenbarung 13 führen, dann merken wir auch, Jesaja hat nicht nur mit Weihnachten zu tun, wie es vor 2000 Jahren war. Jesaja 11, der geht noch weiter. Der greift unserer Zeit vor. Und das heisst, wir leben zmitzt in Jesaja 11. Ist jetzt nicht unbedingt deine neue Postadresse, aber du lebst zmitzt in Jesaja 11. Ein Teil ist schon eingetroffen und ein Teil tut uns noch bevorstehen. Aber, auch wenn wir uns fürchten könnten von dem, was uns bevorsteht, es wird bereits gesagt, wie es ausgeht und dass es sich zum Guten wenden wird. Kommen wir noch zum 5. Vers. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und Wahrheit der Gurt seiner Hüften. Jesus Christus ist gerecht und er wird allen Gerechtigkeit bringen. Er ist Wort. Und wenn das da so steht, dass Gerechtigkeit und Wort sein Gurt wird sein, dann heisst das, es wird nie etwas anderes von ihm kommen. Das ist das, was ihn umgibt. Gerechtigkeit und Wort. Und ich habe mir überlegt, wir können es so ein bisschen anschauen, wie das Kerzchen. Das Licht, das von dieser Kerze kommt, das ist immer Licht. Es kommt nie Dunkelheit von dieser Kerze aus. Und so wird nie etwas anderes von Jesus herkommen, wie Gerechtigkeit und Wort. Es ist etwas, wo wir uns absolut darauf verlassen können und ganz darauf vertrauen können. Ja, ich habe am Anfang die Frage gestellt, auf was können wir uns denn an Weihnachten wirklich freuen? Und vielleicht hast du schon ein paar Sachen entdeckt und ich versuche noch einmal ein bisschen zusammenzufassen. Auf was können wir uns denn an Weihnachten wirklich freuen? Es ist natürlich der Sprössling aus dem Baumstamm raus. Auf den können wir uns wirklich freuen. Und einmal ist er schon auf die Welt gekommen, als Heiland, als ein Retter. Er ist ganz zerbrechlich als Baby. Und schlicht von mir aus in einem Stall, in einer Felshöhle, auf die Welt gekommen. Doch er hat den Menschen das grösste Geschenk überhaupt gebracht. Dank Jesus Christus können wir heute in einer bereinigten Beziehung mit seinem Vater, mit unserem Gott leben. Das ist wunderbar. Und wir dürfen uns heute schon auf die Ewigkeit freuen. Ich finde das so das Erste, ein riesiges Geschenk, ein riesiger Grund, warum wir uns wirklich dürfen, auch dieses Jahr auf Weihnachten freuen. Er wird aber auch noch ein zweites Mal kommen. Das haben wir ja schon verheißen. Und auch darum dürfen wir uns freuen. Dann wird er als Richter, als Besieger vom Bösen, wird er kommen. Und wir als Kinder Gottes müssen keine Angst haben vor dem Moment, sondern auch auf das dürfen wir uns freuen. Und lesen mal daheim noch die Verse 6 bis 9 von dem Kapitel Jesaja 11. Es ist ja heute noch gäbig, Sonntag, da muss man nicht arbeiten, da hat man vielleicht Zeit. 6 bis 9 zu lesen. Und dort ist spannend, entsteht, wie Jesus dann auch wird wieder die Schöpfung in Ordnung bringen. Wie dir wieder werden miteinander umgehen, wie alles wieder wird kommen. Sehr spannend, die Verse zu lesen. Auch auf das dürfen wir uns heute schon freuen. Dass er die Schöpfung wieder wird in Ordnung bringen, so wie es einmal gedacht war, bevor Sünde auf die Welt gekommen ist. Ein kleines Problem bleibt. Weihnachten ist irgendwie so laut geworden. Advent ist so eine laute Jahreszeit geworden. Und es liegt aber an dir, dass du dir immer wieder Ruhe verschaffen tust. Dass du immer wieder Ruhe hast, um aufs Wesentliche zu fokussieren. Weihnachten ist das Fest, wo Gott den Menschen das Beste, das Liebste, das Wertvollste, das Kostbarste, das Persönlichste, das Teuerste, das Liebevollste, das Hoffnungsvollste, das Mächtigste, das Grösste und zum umfassendsten Geschenk, es gibt noch ganz viele Adjektive, gemacht hat, wo überhaupt möglich ist. Nichts und niemand könnte an das Geschenk heranhängen. Nichts und niemand. Aber manchmal vergisst unser Herz das. Unser Herz ist manchmal vergesslich. Und fängt plötzlich auch an, von anderen Sachen begehren. Weltliche Sachen. Und das lässt uns dann irgendwie wie Weihnachten vergessen. Und darum sind so Momente, wie gerade heute Morgen, auch Moment mal von der Ruhe, so wichtig. Wo wir uns wieder auf Gott ausrichten können. Und wo auch unser Herz sich wieder kann an Jesus erfreuen und auf Jesus ausrichten. Der siebte Tag, der Tag vom Herrn, der Tag, wo wir ruhen sollen, wo wir nicht arbeiten sollen, der ist Gott wichtig. Der ist Gott so wichtig, dass er ihn zum Gebot gemacht hat. In den 10 Geboten ist das eins von diesen Geboten. Wir sollen den siebten Tag ruhen. Und er ist das ganze Jahr wichtig, aber ich habe das Gefühl, jetzt in der Adventszeit ist es noch wichtiger. Jetzt, wo irgendwie Haufen, denen, die am Arbeiten sind, ganz viel Hektik und Trubel und noch das Ende Jahr noch fertig und bevor dann die 4 Tage kommen, müssen noch Sachen erledigt sein. Und auch sonst, wo man irgendwie eingespannt ist und vielleicht ein bisschen mehr zu tun hat, hektischer unterwegs ist. Und sich aber gleichzeitig ja noch müsst wie immer wieder im Herz sagen, schau, darauf darfst du dich freuen. Darauf darfst du dich auch konzentrieren. Ich glaube, jetzt ist es so wichtig, dass wir den Moment, den Tag wirklich halten tun. Weil sonst kann es passieren, dass wir wirklich unsere Freude an Weihnachten verlieren tun. Dabei ist es doch eben das Fest, wo aus einem toten Baumstumpf etwas Lebendiges geworden ist. Bis zu dem Tag hat es kein Land Israel mehr in dem Sinn gegeben. Sie hatten nicht wirklich einen König wieder gehabt. Es war ein toter Baumstumpf. Das Bild passt. Es ist das Fest, wo der Sohn auf die Erde geschickt worden ist. Und zwar in der ehrlichsten Form, wo überhaupt möglich wäre. Als Mensch. Ganz und gar. Einer von uns. Und der Jesus hat die Welt dermassen verändert, und das musst du dir mal vorstellen, dass es Geschichtsschreibung auf den Kopf gestellt hat. Wir reden von einer Zeit vor Christus und von einer Zeit nach Christus. Es ist extrem einschneidend, das Weihnachten. Und wir dürfen es ja nie vergessen. Und zum Schluss, und das ist überhaupt der Grund von allen Gründen, wieso wir uns auf Weihnachten freuen sollen, ist es der Moment, wo mein Erlöser auf die Welt gekommen ist. Ist es der Moment, wo dein Erlöser auf die Welt gekommen ist. Darum dürfen wir und zählen wir uns auf Weihnachten freuen. Ich bete mit uns noch zum Schluss. Ja, Jesus, danke. Danke, dass du der Sprössling bist, der wieder Leben in den Baumstumpf gebracht hat, wo Hoffnung für Israel ist, wo Hoffnung für die Welt ist, wo Hoffnung für alle Menschen ist, die dich in ihrem Leben annehmen tun. Und wir wollen uns immer auch wieder ruhige Momente rausnehmen, Jesus, wo wir uns einfach auf dich ausrichten, wo wir uns im Herzen wieder klar machen wollen, Weihnachten geht es um dich. Um dich als unseren Erlöser, um dich als Hoffnung, aber auch mal als Richter und Kämpfer gegen das Böse. Wir loben und preisen dich dafür und wir wollen Weihnachten auch wie mit neuen Augen anschauen und ganz bewusst feiern, Jesus. Amen.